Ja, ein Sommermärli ist langsam schon fast am Ende angekommen. Ein Spiel fehlt noch und dann ist die Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz zu Ende. Und gleichzeitig, am gleichen Wochenende, haben die Männer das Gefühl, sie müssen jetzt auch wieder shooten, dass man sie nicht ganz vergisst. Aber ich glaube, wir reden trotzdem noch über die Frauen, oder Nick?
Ja, das ist doch auch richtig so. Vor allem, wenn man mit dem Herr Gutzwiller eine Person da hat, die hast du überhaupt ein Spiel verpasst von diesem Turnier?
Hey, ja, tatsächlich. Also im Stadion bin ich, glaube wenn jetzt das Finale zukommt, sind es dann 9. Also das heisst, es hat ein paar Matches gegeben, wo ich nicht im Stadion war. Ja, genau. Aber ich habe natürlich das Schweizer Spiel, bin ich natürlich immer dabei gewesen. Und jetzt gestern auch im Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien und dann am Sonntag wahrscheinlich am Finale.
Ja, mir hat es auch komplette Ärmel gezogen. Ich bin irgendwie, ich hatte letzte Woche noch ein bisschen Ferien gehabt, bin dann unter anderem noch mit dem Velo durchs schöne Entlebuch durchgefahren, dann habe ich deine Heimat noch ein bisschen kennengelernt.
Also ich
so.
Bin nicht aus dem Entlebuch.
Doch, du kommst von dort irgendwo. ich habe ganz fest an dich
gedacht. Ich würde Entlebuch nicht sagen. Ich glaube, ich würde das Städter beschimpft werden.
Die sind... Aber ich kenne jetzt jedes hure Kaff dort auf jeden Fall, weil ich dort mit dem Velo durchgefahren bin.
Schön.
So, und ja, und dann irgendwie bin ich dort im Sörenberg gewesen, in so einem Lager und habe überlegt, so, ich habe bis jetzt das Turnier noch zu wenig irgendwie aufgesogen. Und dann habe ich effektiv noch schnell in kurzer Zeit können Tickets organisieren für das Viertelfinal England gegen Schweden. Ein paar Tage später sind wir noch Frankreich gegen Deutschland geschaut. Und im Final bin ich jetzt auch noch mal am Start. Und ich muss wirklich sagen, es war die beste Entscheidung ever gewesen, weil die beiden Viertelfinale, die ich gesehen habe, im Stadion, die sind stimmungstechnisch absolut überragend. Und auch von der Dramaturgie her.
Also würde ich jetzt nicht mitgehen, also ich bin ja dann zwei Viertelfinale gewesen, aber ich würde jetzt nicht mitgehen beim gestrigen Halbfinale, ich war wirklich die gewesen. Wir haben uns so angeschaut, die Arbeitskollegen und ich, und wir sind halt jetzt so, wir sind halt alle Schweizer Spiele gewesen. Und zudem war ich halt so Luzern gewesen, irgendwie Holland-Wales oder so, wo dann einfach auch erstaunlich gute Stimmung war, weil wirklich beide recht gute Fangruppen dabei hatten. Und so. Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, absolut Gänsehaut. Und man hat wirklich, also sehr ironisch das gemeint, weil es ist wirklich, die Stimmung ist, ja, streng gewesen. Also wirklich, die deutschen Fans haben mich jetzt nicht so reingeholt. Es hat mega viele Deutsche gehabt, aber die sind so leise gewesen. Und irgendwie super Deutschland und so. Es hat irgendwie nicht so... Also vor allem ist natürlich auch der Kontrast so krass, weil eben, ich bin eben an allen Schweizer Match gewesen und die Schweizer Match ist die Stimmung schon... Also das war wirklich Gänsehaut gewesen. Das war wirklich krass gewesen, auch gegen Spanien wieder. Sicher, bis es gut gefallen ist, es 1-0 für Spanien. Dann ist es ein bisschen anders geworden, obwohl es ja nochmal laut wurde am Schluss und so und eben, wie das Team noch gefeiert hat und so. Und irgendwie das habe ich jetzt hier beim Halbfinale schon ein bisschen vermisst. Ich meine, Spanien ist eh nicht bekannt dafür, dass die jetzt viel Stimmung würden machen, die Fans und die Deutschen. Schon letztes Jahr an der EM von den Männern bin ich im Spiel Schweiz-Deutschland gewesen und da musste ich sagen, sorry, aber die Deutschen haben ja gar nicht gehört und ein bisschen so ist es mir jetzt auch mal wieder vorgekommen.
Gut, man muss ja eh sagen, also Länderspiele, egal ob Frauen oder Männer, ist ja eh stimmungstechnisch in der Regel nur so die halbe Miete, wenn man es vergleicht mit dem Clubfußball.
Ja, ja, was vor allem organisierten Support angeht, aber ich hatte wirklich das Gefühl, so ein bisschen bei den Schweizer Spielen, logisch kannst du es nicht vergleichen und so, aber du hast, es ist schon, also ich meine, der Goaljubel und so im Finnland-Spiel, das war wirklich Gänsehaut gewesen, oder? Und da sind die Leute wirklich völlig durch. Gut, dann in so Situationen wären wahrscheinlich auch die deutschen Fans durchgetragen, muss man ehrlicherweise sagen. Oder? Und die Spanier sind übrigens auch auf der Medientribüne völlig durchgetragen, vor Freude bei diesem Goal. Und ich habe da fast einen Streit anzettelt mit einem spanischen Journalist, der sich eine Flagge um den Hals gebunden hat. Dort haben wir mal eine Diskussion gehabt mit Nähe Distanz. Und er hat auf dem Medientisch umgepoltert nach dem Goal. Und ich habe ihm dann auch gesagt, sorry, was gibt es Leute,
die
man
ein
arbeiten.
Kommentator oder ein...
Ein Schreibender.
Okay, ein Schreibender.
Ja.
Wow.
Und er hat wirklich auf den Tisch raufgehauen, oder? Und es ist einfach so, 113. Minuten, alle wissen, sie müssen auf den Schlusspfiff den Matchbericht haben, weil alle haben den Redaktionsschluss schon überzogen. Das heisst, du musst wirklich, sobald der Match fertig ist, muss der Text im Kasten sein. Und du weißt nach dem Goal, okay, jetzt habe ich 7 Minuten Zeit, um den Text fix fertig zu machen. Und neben der Apolter, der auf dem Tisch, habe ich gefunden, so, die Spanier sind schon gute Journalisten. Aber hey, nein, aber insgesamt ist es natürlich mega, also ist es einfach ein Fest. Und eben auch dort bei einem Spiel Schweiz-Spanien haben so 25.000 Fans den Fanmarsch gemacht. Und wir waren auch vorher schon in der Innenstadt in Bern und so, was dort los ist. Also, es ist wirklich mega, mega schön.
Mhm.
Und ich glaube, darum ist der Begriff Sommermärli gar nicht einmal so falsch.
Mhm. Ja, also das ist schon beeindruckend, wie viele Leute sich jetzt anstecken lassen haben. Ich kann noch schnell sagen, eben, du hast ja jetzt gestern das deutsche Publikum angesprochen. Die sind, das stimmt, die sind wirklich auch dort im Viertelfinale gegen Frankreich zahlmässig komplett überlegen gewesen. Aber ich bin mit den Franzosen gestanden. Ist eigentlich noch witzig, weil ich habe eigentlich eher den Deutschen geholfen, weil wir einfach Tickets bei den Franzosen gehabt. Die Franzosen sind aber komplett crazy gegangen, irgendwie 90 Minuten. Also nein, es sind dann 120 plus Penaltyschüsse. So, ja, also dort habe ich eher das Gefühl gehabt, dass die Franzosen die waren, die ein bisschen die bessere Stimmung gemacht haben. Jetzt auch vor allem dann eben gemessen an dem, dass sie eine kleinere Gruppe waren. Aber ja, nochmal, ich glaube, am Schluss ist ja klar, dass das Heimteam hoffentlich auch die beste Stimmung im Stadion bekommt. Und ich glaube, das war der EM zweifellos der Fall gewesen.
Natürlich, natürlich. Aber liegt natürlich einfach an den grossartigen Schweizer Fans. Oder? Nein, aber es ist schon noch beeindruckend, wie, ich weiß nicht, wie du das Wort genommen hast, ich meine, ich bin schon seit langem beruflich mit dieser EM beschäftigt gewesen. Ich bin schon seit irgendwie 4 Jahren oder so für die Frauen-Nazi zuständig und für mich ist es halt wie so, ja, logisch ist das Thema in diesem Sommer und so, bei mir ist das eh das Thema gewesen und ich habe mich eh mit dem beschäftigt und so. Aber wie es jetzt quasi übergeschwappt ist und plötzlich Leute, die sich eigentlich gar nicht um Frauenfußball da und jetzt plötzlich zu den Experten werden, das ist schon noch spannend zu sehen.
Bin ich eigentlich auch so?
Ja.
Aber also ich,
ja, mal.
Ich probiere das wirklich so gut, wie es geht. Jetzt nicht so tun, als ob ich jetzt schon irgendwie jede Mannschaft würde kennen. Ich habe viele Spielerinnen, bekannte Spielerinnen im Frauenfußball nicht kennt vor dem Turnier, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, das ist schon ein mega gutes Zeichen, einfach von der Entwicklung her, dass man eben plötzlich weiss, wie ist der Vorname von der Schwedischen Stürmer? Kosovare
Aslani, ja.
Aslani, genau.
Ist ja aber eine Mittelfeldspielerin, aber ja.
Ja. Ja, siehst du, eben darum. Aber es ist so, die Spielerin habe ich vorher noch nicht gekannt.
Ich habe so geil, dass du in den Gruppenchat reingeschickt hast. Was für ein geiler Vorname. Ich habe gesagt, hey, Alter.
Aber eben, ich sage, oder? Aber es ist ja, so, wenn man schon so weit ist, dass man sich anfängt, mit den Spielerinnen zu befassen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Weil ich sehe das auch ein bisschen bei denen in meinem Umfeld, die jetzt auch der einen oder anderen Match gesehen haben.
Absolut, ja. Nein, ich meine, es ist ja auch in dem Sinne nicht verwerflich und mir geht es ja gar nicht ganz anders. Also weißt, ich würde sagen, ich würde mich als Experte bezeichnen, wenn es um die Schweizer Nazi geht. Die haben jetzt wirklich in den letzten 4 Jahren also jedes Länderspiel von denen gesehen, der meisten davon gesehen. Also dort habe ich schon das Gefühl, dass ich daraus komme, aber bei den anderen Nationen, ja, kenne ich dann auch nicht jede.
Mhm.
Also das ist glaube ich so. Also ich meine, klar, jetzt bei den Top-Teams oder irgendwie Spanien oder so, Spanien, England und so, kennt man die Spielerinnen schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, ja, dort hat sicher auch bei mir einen Aufholbedarf und wahrscheinlich bei allen ein bisschen. Aber es ist natürlich schön, dass jetzt plötzlich Leute mit dem in Kontakt kommen. Und ich meine, irgendwie schon vor der EM, also ich glaube, mega viele haben die Schweizer Spielerinnen nicht kennt und so. Und jetzt sind sie irgendwie Fan von der Pilgrim oder von der Jamaile oder von wem auch immer. Und wissen dann noch ein bisschen, wie die spielt und so. Und das ist ja eigentlich mega schön.
Mhm.
Dass dort dann auch eine Entwicklung stattfindet. Das ist gerade auch für das Schweizer Team, oder?
Mir ist natürlich ein Name geblieben, der Name von deutschen Goalie Ann-Kathrin Berger. Weil das ist eigentlich für mich so die heimliche Spielerin vom Turnier, auch wenn sie jetzt gegen Spanien
in der einen
Szene nicht gut ausgesehen hat. Wird verwutscht von der Balmati in der kurzen Ecke dort.
Aber ich hätte sonst auch noch einen Hot-Take, wenn du sagst, das ist die heimliche
Aber ich meine, sorry, einfach, lass mich noch schnell fertig reden, aber einfach so das Spiel, das Viertelfinalspiel, darum bin ich auch sehr froh, habe ich das live miterlebt. Das war schon ein Masterpiece, gewesen, was sie dort hergelegt hat. Oder? Also, über 120 Minuten, oder also über 110 Minuten in Unterzahl den Kasten dicht gehabt, absolute Monsterparade noch dabei gehabt. Wo sogar von ganz oben Oliver Kahn ist die Parade über den Klee gelobt worden. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz starke Leistung gewesen. Und da hat sie ja wirklich einfach im Penaltyschiessen nochmal ja, ihre Mannschaft zum Sieg gehext. Trifft sogar noch selber. Also, ja. Vor allem, wenn man sich dann noch mit ihrer Vergangenheit beschäftigt und so, muss ich wirklich sagen, allergrößter Respekt vor dieser Frau.
Also Natürlich auch Respekt von meiner Seite. Ich habe es geil gefunden, dass du heimliche Spielerin vom Turnier, weil es ist so die, die alle darüber reden. Aber natürlich...
Ja, aber sind wir ehrlich, so, wenn im Finale die Palmati nochmal ein Goal schießt, dann ist das die Spielerin vom Turnier.
Ich kann sagen, das wäre mein Hot Take gewesen. Es wäre so à la, hey, Palmati kann schon noch shooten. Das haben wir gestern so im Stadion gesagt, weil wir haben irgendwie den Witz, also wir haben einen Text gemacht, oder beziehungsweise die Arbeitskollegin einen Text gemacht, Melinda, wo es darum gegangen ist, einfach die Teams kurz vorzustellen. Und dann haben wir uns nicht entscheiden, wer der Superstar ist, Alexia Putellas oder Aitana Bonmati. Dann war Bonmati einfach jetzt die Überraschung, weil sie ja noch fraglich war vor dem Turnier, oder? Und dann haben wir gesagt, ja, wir können ja mit den spanischen Journalisten noch reden, ob sie auch finden, Aitana Bonmati ist die Überraschung vom Turnier. Dann schauen sie immer schön an, so, what the fuck. Ja, aber also sie, also die ist halt schon auch nochmal Next Level. Aber ich, alle Spanierinnen, die können einfach richtig gut kicken.
Ja.
Vor allem das zentrale Mittelfeld. Alexia Putellas war gestern gar nicht mal so gut. Aber auch Patrick Guajardo. Richtig gut.
Ich habe noch eine Frage. Mhm. Die spanische Nationaltrainerin. Mhm. Was ist dir eigentlich über die Leber gekrochen, dass die immer so hässig reinläuft?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt.
Also ganz ehrlich, wenn ich die in der Mixzone bei mir hätte, die hätte einfach einen Schiss.
Ja. Also ich hätte auch Schiss, wenn die böse schaut, also die tötet dich wirklich.
Das hat sich
ein Atomi heisst sie übrigens. Und ja, also die, es ist ja eh eine spannende Geschichte, weil sie ist ja Assistentin gewesen von Jorge Wilda.
Umstrittener Trainer vorher, gell?
Genau, und sie ist eigentlich auch umstritten durch das. Und er hat ja, also es ist ja wie die verbrannte Strukturen, die ja dann auch gegipfelt haben in diesem Rubiales-Kurs mit der Jennifer Hermoso. Das ist ja wie auch so ein bisschen, also sie hat das halt mitgetragen und eigentlich die Spielerinnen sind eine mega Fan von ihr. Sie hat Hermoso jetzt nicht mitgenommen an die EM, also das ist ja eigentlich auch noch so ein bisschen ein, ja, Side-Fact, die könnte noch dabei sein.
Aber wieso darf die eigentlich an der Seitenlinie in dem Fall stehen? Weißt du, das finde ich schon ein bisschen dubios. Hat der hohe spanische Verband nichts dazugelernt?
Wahrscheinlich nicht mega, mega viel, aber ja.
Nachdem sie schon ein Verbandspräsident quasi das Amt gekostet hat. So. Also.
Ja gut, also wenn sie küsst ja die Spielerinnen nicht gegen ihre Willen, aber also ich glaube, die kann keine Liebe geben, sondern die gibt nur Hass. Ich weiß auch nicht genau, was mit ihr. Nein, so sieht sie zumindest aus. Ja. Ich wollte ja nicht. Aber es ist schon so, also die ist immer
aber
sehr
schlecht. Aber sie ist schon umstritten. Ich glaube, das lässt sich schon festhalten. Das, oder? Und das frage ich mich jetzt einfach. Okay, jetzt haben wir gerade ein Kapitel in diesem Verband, das wirklich zum absolut beschämend ist für das, dass man, ja, eben, meine Spanien eine grosse Fußballmacht, so etwas, ja, sollte auch ein Vorbild sein und dann lieferst du so etwas ab. Ja. Und was passiert? Steht wieder eine Trainerin an der Seitenlinie, wo irgendwie nicht über alle Zweifel erhaben ist. So. Also, ja. Das, ich check das nicht. Das geht mir in den Kopf.
Ja.
Es hat auch Spielerinnen gegeben, die immer noch nicht mitgegangen sind. Also, weil sie keinen Bock haben, wegen ihr.
Ja, und es war ja damals so, dass im Herbst 2022, also so ja, drei Vierteljahr vor dem WM-Titel, haben ja 15 Spielerinnen aus Protest gegen Wilda den Rücktritt aus der Nazi gegeben. Nachher sind sie dann zum Teil gleich dabei gekommen, aber also, drei sind dann wieder zurückgekommen. Das heisst, 12 Spielerinnen haben dann gefehlt beim WM-Titel. Und eben sie hat das Ganze gestützt. Oder? Und jetzt, nachher hat man dann einfach gesagt, okay, den Wilda haben wir nicht mehr und jetzt ist sie. Und dann hat man es noch toll verkauft mit der ersten Trainerin und so und die erste Frau, die Nazi-Trainer ist, was ja gut und recht ist, aber das Rumoren ist irgendwie einfach geblieben. Und wieso, als sie das genau macht, keine Ahnung. Eben, wie lange hat sie auf Paredes, auf Captain verzichtet, auf die Abwehrchefin, inzwischen setzt sie ja wieder auf sie, aber ich glaube, die ganze Herangehensweise ist schon ein bisschen fragwürdig.
Ja. Normalerweise wäre ich jetzt einfach so als Fußballromantiker einfach grundsätzlich gegen die Spanierinnen aus dem Grund. Aber es fällt mir schwierig im Finale. Weil, sorry, wie die Engländerinnen in dem Finale gekommen sind, finde ich eben auch fast ein bisschen skandalös.
Ja, nein, und vor allem, also ich würde es aber eher sagen, also die Engländerinnen können wir gerne noch diskutieren, aber wenn wir jetzt bei den Spanierinnen noch kurz bleiben, ich meine, ich finde, die spielen einfach einen geilen Fußball, ja, und die haben es darum verdient. Also sie sind die einzigen, die wirklich überzeugend spielen, das ganze Turnier. Schweden eigentlich auch.
Mhm. Das wäre doch eigentlich die Finale gewesen. Das wäre ein Finale gewesen, wo das Turnier verdient hätte. Schweden gegen Spanien.
Genau, ja. Schweden eigentlich. Ich meine, Frankreich bis auf das Deutschlandmatch eigentlich auch. Wir haben vorher eine unglaublich gute Gruppenphase gespielt. Und im Deutschlandmatch, eben, da muss die gegnerische Goalie über sich auswachsen, dass sie rausgeht. Schlussendlich muss man aber sagen, verdient, weil die Französinnen einfach zu wenig Stand gebracht haben. Aber ich sage, irgend so ein Team, die haben wirklich gespielt. Oder? Und ich meine, die Deutschen zum Beispiel auch jetzt im gestrigen Halbfinale wieder, die haben sich einfach nur gewehrt. Also die haben einfach gehofft, dass irgendwie ein Penalty schiessen kommen.
Gut, die halbe Mannschaft war halt einfach ein defekt oder gesperrt gewesen. Also von dem her gesehen, ich glaube, es wäre mehr drin gelegen für Deutschland.
Das mit der verletzigen Spech mit der roten Karte habe ich nicht so fest mit.
Ja, das kommt dann halt einfach noch oben drauf, oder? Aber ja, was bei denen eins an Leistungsträger innen verletzt war, ist das schon crazy.
Ja, natürlich. Nein, das ist klar. Aber eben einfach die Art und Weise, ich glaube im Fall auch nicht, dass Deutschland anders gegen Spanien gespielt hätte, wenn Julia Quinn und Alina Oberdorf dabei gewesen wären.
Ja, vielleicht hätte schon ein bisschen mehr Ballbesitz können organisieren.
Ja, aber ich glaube, es war einfach der Herangehensweise. So, hey, komm, wir schauen einfach. Also, sie haben ja eigentlich die Schweiz kopiert, mit dem Unterschied, dass sie noch ein bisschen gefährlicher waren bei den Konter. Weil die Schweiz hat dann doch. Ja, ich habe es dann auch ein bisschen gelobt und so im Nachhinein. Und natürlich sind sie näher dran gewesen als jetzt, vor zwei Jahren im WM-Achtelfinale in Auckland. Aber ja, im Endeffekt haben sie schon auch nicht so viele Möglichkeiten nach vorne gehen. Und die Deutschen haben halt immer mehr Qualität drin, das hast du schon gemerkt. Also gerade Clara Bühl, die ist schon gefährlich geworden. Aber die Herangehensweise, wie es wird shooten, ist jetzt auch nicht mega attraktiv oder so. Und Italien eigentlich sogar noch einigermaßen. Die haben mich positiv überrascht. Die haben einfach nicht ganz so viel Qualität wahrscheinlich wie jetzt England und Spanien. Und bei England ist es wirklich... Es ist eigentlich die gleiche Diskussion, die wir letztes Jahr gehabt haben bei den Männern. Es ist genau das. Und ich finde es eigentlich mega geil. Es ist jetzt einfach das gleiche Finale. Es ist ja WM-Finale 2023 bei den Frauen war das Duell gewesen, England-Spanien. EM-Finale bei den Männern ist England-Spanien und jetzt EM-Finale bei den Frauen wieder England-Spanien. Und das Geile ist ja, man kann immer sagen, ja, es sind zwei unterschiedliche Teams und alles unterschiedlich und so. Aber sie spielen den gleichen Fußball. Beide. Es ist so krass. Sie spielen auch den gleichen Fußball. So.
Ja, crazy.
Also wäre es das gleiche Team und die anderen sind einfach... Also
Wobei, ja, das stimmt. Wobei, bei den Engländern habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie wollen eigentlich schon auch mehr Fußball spielen, wie es jetzt zum Teil beim Gareth Southgate bei den Männern war. Aber ich habe das Gefühl, das Team harmoniert bei denen einfach gar nicht richtig. Sie haben einfach zu viel Qualität, um dann gegen die kleineren Nationen auszuscheiden. Aber es ist dann immer irgendwie noch individuelle Klasse hinten raus, wo sie retten, oder? Also, aber eigentlich so harmonisch wie bei den Spanierinnen ist es im Zusammenspiel nicht. Ist jetzt so mein Eindruck von dem Turnier.
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Gut, bei den Spanierinnen muss man vielleicht noch festhalten. Ich meine, ich glaube, 13 Spielerinnen oder so aus dem Kader sind beim FC Barcelona. Und selbst die nicht beim FC Barcelona jetzt sind, die haben mal bei Barcelona gespielt.
Die sind mal ausgebildet worden.
Also, die kennen sich halt einfach in- und auswendig. Eben das zentrale Mittelfeld, die spielen bei Barca so zusammen.
Ist das eigentlich so ein bisschen der Kern von dem spanischen Erfolg mit der Frauennationalmannschaft, dass man halt beim FC Barcelona einfach eine sehr gute Ausbildung gehabt hat.
Ja, 100 Pro. Also die werden einfach super gefördert dort. Und sie machen die eigentlich, glaube einfach, die werden ähnlich gefördert wie die Jungs. Und bei den Jungs bringen jetzt auch bekanntlich sein oder andere super Talente raus. Und, und das ist jetzt auch bei ihnen auch so. Also, das ist schon, ich glaube, die haben das einfach mega vereinheitlich. Und du siehst auch, was du rausholst, wenn du quasi auch dort ein bisschen investierst und so. Und sie haben halt einfach das wirklich ernst genommen und richtig drauf gesetzt und halt auch die Mädchen gut gefördert. Und du siehst jetzt, was rauskommt. Und die anderen spanischen Clubs, also Real Madrid, hat vielleicht vor 2-3 Jahren mal angefangen, auch in diese Richtung zu gehen. Aber sie sind halt noch meilenweit hinter Barcelona. Oder?
Real hat ja relativ lange gar keine Frauenabteilung gehabt, oder? Wenn ich richtig informiert
bin. Ich glaube es, ja. Also richtig nicht. Und jetzt sind es langsam, also jetzt sind schon Nummer 2 in Spanien. Aber schon noch mit einem Abstand nach oben. Mhm.
Ja, weil wenn du glaub, die Ligen vergleichst, oder wenn du die Premier League nimmst für die Frauen, das ist höchstens der Gefühle, quasi wie bei den Männern so. Aber die spanische Liga, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du, aber ist das gerade unten dran oder wie sind da die Abstände?
Ich glaube, man darf eben nicht ganz den Fehler machen, wenn man es komplett mit den Männern vergleichen will, weil ich glaube, innerhalb der Liga sind die Männerligen viel näher zusammen. Also ich sage, das beste Team in Spanien, und irgendein Abstiegskampfteam in Spanien, die sind leistungsmäßig viel näher zusammen. Also weißt du, gibt es auch bei den Frauen gibt's zum Teil so Kantersiege oder so. Keine Ahnung, Barcelona gewinnt damals Ligaspiel 8-0 oder so. Also auch nicht mega überraschend, sondern es ist wie ein Göppspiel, weil die einfach wirklich besser sind. Und Barcelona selber, die können Champions League gewinnen. Real ist jetzt auch langsam in der Nähe, dass die richtig gehen können. Und die hinten dran jetzt schon einen grossen Gap. Und in England ist die Ausgleichheit der Liga viel grösser. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so. Die sind schon viel näher zusammen. Dann. Also eigentlich aber auch ein bisschen, ich kann vielleicht den Männervergleich machen, das ist ja auch ein bisschen so. Nur ist der Unterschied wahrscheinlich noch ein bisschen grösser. Aber in England ist es ja auch so, dass die Liga näher zusammen ist als in Spanien. Mhm. Der 18 von der Premier League gewinnt gegen die 18 von der spanischen Liga normalerweise.
Aber sind schon die zwei stärksten Ligen jetzt bei den Frauen, die spanische und die englische?
Ja, also jetzt in Europa, die deutsche ist sicher nicht schlecht.
Jetzt führt ihr aufs Glatteis.
Ja, es ist einfach noch schwierig. Weil, also in Frankreich hast du zum Beispiel auch zwei Top-Teams.
Ja, mit Lyon und
PSG. In Deutschland hast du, also ich meine, weißt, Bayern und Wolfsburg sind auch okay. Mhm. Italien ist eigentlich die, von den Top-Ligen sozusagen noch am weitesten zurückhängt. Aber die kommen langsam. Aber ja, es sind, glaube ich, kein einziges Team hat die Champions League Gruppenphase bestanden. Aber ja, ich finde es noch schwierig einzuschätzen. Ich glaube, man sagt, also die besten Ligen der Welt sind die Women's Super League in England und die Liga in Nordamerika.
Ja, spannend.
Die ist halt natürlich noch traditionell recht gross. Mhm. Oder eine Profiliga und so. Genau. Aber hey, komm, wenn wir noch ein bisschen über. Jetzt sind plötzlich bei Spanien und England und so gelandet. Wenn wir noch ganz kurz über die Schweiz reden.
Ja, unbedingt.
Weil wir haben sechs vor der Fall kurz nachgeschaut.
Ich habe gesehen, Nazi-Spielerinnen sind jetzt alle zusammen irgendwo in Spanien unterwegs, auf einem Boot oder so, und feiern den Geburtstag von der Bönne.
Genau, ja, das sind alle zusammen in der Ferien, was sehr herzig ist, finde ich. Also nicht alle, aber es sind, glaube ich, schon ab 10.
Ja, aber es sind recht
viele. Wirklich viel. Und ich finde es sehr herzig, weil es zeigt so ein bisschen, dass das, was sie nach außen immer gezeigt haben, auch wirklich stimmt. Die sind wirklich miteinander befreundet, die sind wirklich super. Das sehen wir jetzt in dem mega schön. Also, ich meine, ich finde es krass, die haben die ganze Vorbereitung zusammen gemacht, ewig lange Vorbereitung, nachher ein ganzes Turnier. Und dann noch irgendwie eben sechs Wochen Nazi und immer aufeinander hocken und in diesen Camp sind, in diesem Hotel, in diesem und dann wieder ein Match und dann ein Training und dies und das. Dann sagst du, komm, wir gehen jetzt alle zusammen noch in die Ferien. Das ist ja schon noch. Also ist irgendwie noch herzig.
Gutes Zeichen auf jeden Fall, mega, dass etwas zusammengewachsen ist. Ja.
Extrem, ja. Und das sieht man jetzt da. Und sie haben das Alt auch leistungsmässig nach außen transportiert in der Art und Weise, wie sie geshootet haben. Weil sie haben auch extrem solidarisch gespielt. Und ich glaube, das ist schon noch schön.
Weißt du, das Gefühl, bei den Sonntagen wird dir da der Wunsch erfüllt, dass sie verlängert?
Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt irgendwann dann kommuniziert wird, dass es nicht
mehr. Aber wenn der Verband die nicht darstellen will, oder? Also sie wollen ja, dass ihre Assistenztrainer, Trainerin, also eine ist sicher Trainer, oder? Und eine Trainerin, glaube ich so, oder? Dass die voll angestellt werden.
Ja, genau.
Das ist ihre Bedingung, dass sie bleibt.
Genau, dass sie irgendwie voll angestellt werden. Ich glaube aber einfach, mal abgesehen von dieser Forderung, hätte ich auch so oder so nicht gedacht, dass sie jetzt bleibt. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, sie hat auch immer davon geredet, schon im Vorfeld, sie ist gekommen wegen der Heim-EM und so weiter und so fort. Weil sie das schon mal erlebt hat mit Schweden 2013, glaube ich. Und irgendwie habe ich, sie hat wie Sinn gemacht, dass sie sagt, okay, sie macht das Turnier und nachher geht sie dann wieder. Weil sie ist auch, sie ist jetzt auch nicht die Allerjüngste und so. Und natürlich gibt es Argumente für sie zu behalten. Wenn sie hat schlussendlich das Team besser gemacht im Tag X, was zählt hat, und zwar während der Euro. Aber rundum sehe ich jetzt die Entwicklung nicht. Und die Hauptentwicklung, die passiert ist, dass sie halt gesagt hat, okay, ich setze auf die Jungen. Aber ganz ehrlich, du musst auch blind sein und wegschauen, dass du nicht auf die Jungen setzt, wenn du die Jungen hast, die du hast. Also ganz ehrlich, finde ich, das ist nicht die ganz grösste Verdienste, dass du gemerkt hast, dass Chertenleib und Bönne und die Welle können shooten. Also das, und ja, gut, dass du vielleicht den Reichen gehabt hast, dass du das Wandel mitnimmst und sie bringst, das hat noch ein bisschen Reichen gebraucht, aber der Rest ist jetzt so ein bisschen okay. Die wechseln jetzt alle zu Topclubs. Es ist nicht so, oder sind schon in einem Topclub. Es ist jetzt nicht so mega sensationell, dass man sieht, dass die können shooten. Also ich wollte jetzt nicht schlecht reden oder so. Ich glaube, Sonntag hat schlussendlich einen guten Leistungsausweis, auch vor allem mit der Euro, die gut war. Aber ich glaube, wenn du einen Schritt weiter machen willst, kannst du auch als Verband sagen, okay, wir schauen jetzt ein bisschen etwas Modernes an und schauen, wie das ist. Ich meine, Sonntag ist gleich schon 65. Ich finde, wenn du ein bisschen in die Zukunft willst, gehen und auch nochmal vielleicht einen neuen Wind reinbringen, nochmal ein bisschen mehr aus diesem Team rausholen, dann macht es Sinn. Und ich glaube auch, Sonntag hat am Anfang ganz klar gesagt, ja, sie will eh nur die EM machen. Und dann hat sie eben, glaub, gesehen, wie gut dass die Jungen sind. Und dann hat sie wie gemerkt...
Hat sie eben auch so gesagt, oder?
Ja, ja. Also mhm. sie hat mega früh, wo sie übernommen hat, sie hat ja anfangs 24 übernommen, und so im März, April oder so, hat sie mal gesagt, ich habe Angst, dass die EM zu früh kommt. Weil die Talente, die jetzt kommen, die sind noch viel besser als die wir jetzt haben. So in diesem Stil. Und da sind ja all die Jungen eingebaut worden. Also, das hat schon gesehen. Und das, eben, ich meine, die paar, die ich jetzt aufzählt habe, sind ein paar, aber es kommen noch viel nach. Also es ist wirklich eine goldene Generation, die kommt. Und ich glaube, darum hat sie das Gefühl gehabt, okay, mit denen wollte ich eigentlich weiter zusammenarbeiten. Und eben, vielleicht einigen sie sich ja. Und es kann schon sein, dass es gut kommt. Aber ich fände es jetzt aus Verwandtsicht auch nicht unbedingt falsch, zu sagen, hey, look, ist jetzt schön gewesen, ist gut gewesen für das Heimturnier, aber wir wollen jetzt etwas nochmal weiterentwickeln. Und ich glaube, sie ist jetzt, also Pia Sundhage ist jetzt nicht die, die bekannt dafür ist, um etwas mega, mega, mega krass weiterzuentwickeln, sondern sie hat dann bei den Top-Nationen, klar, bei den USA hat sie recht etwas aufgebaut damals, Schweden hat sie jetzt nicht, also klar hat sie eine gute Heim-EM gehabt und so, aber sie sind jetzt dort auch nicht die ganz grossen Dings gehabt, und vor allem haben sie schon das Top-Team gehabt vorher. Und bei Brasilien ist sie eigentlich mit einem Star-Ensemble kläglich gescheitert, kann man sagen, dass sie die Gruppenphase rausgefallen sind. Ich weiss nicht, ob das... Ja, man jetzt einfach gesagt, hey, look, irgendjemand, ja, jemand Jüngeres, wo die Spielerinnen kann ein bisschen fördern und formen, würde jetzt noch gut tun. Ich habe das Gefühl, ein Wechsel wäre nicht schlecht.
Mhm.
Aber eben, was dabei rauskommt, weiss ich nicht. Und ob jetzt die Forderung, also wenn es an dem scheitern, das fände ich wiederum schade.
Mhm.
Wenn sie zu dem entschieden, dass sie sagt, sie will, dass die Assistenztrainerin und Assistenztrainer gut angestellt werden, dann ist es ja wirklich, man will ja gar nicht den Staff entsprechend so anpassen, wie es vielleicht die Trainerin will. Und eigentlich ist das kein schlechtes Zeichen, auch wenn, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich so den Staff anschaue beim Schweizerischen Fußballverband, es sind schon viele Menschen. Ist dir das aufgefallen, wenn es, der Staff steht auch immer bei der Spielerinnenbank? Und bei den Hymnen, also die Schweiz kommt fast bis ans Eckfähnchen. Es sind so viele Menschen, die dort stehen.
Wollt halt jeder noch ein Plätzchen dort haben?
Ja.
In bester Position.
Also ja, Wahnsinn.
Ja.
Also Wahnsinn. Also sind wirklich top. Also früher, ich glaube, an der WM23 sind es genau gleich viele Staff-Mitglieder gewesen, Mitgliederinnen wie Spielerinnen. Und jetzt sind es ziemlich sicher deutlich mehr gewesen.
Du, das ist wie bei den Journalisten, gell? Oder Euro, wo die plötzlich wieder auf dem Medienplatz hocken, oder?
Ja, stimmt. Jetzt hat die Balamik so Diskussionen gegeben. Das ist wirklich.
Ja.
Es hat nicht so viele Medienplätze gehabt, kann man sagen. Es war recht ein Kampf gewesen,
Angst. Ja, das glaube ich sofort. Ja, und also dein Take von der Sundhage, das ist ja. Also, eben, ich muss da immer wieder betonen, ich bin absolut kein Experte. Ich lese am Gutzi seine Texte natürlich. Und ich habe es einfach so ein bisschen natürlich durch dich auch ein bisschen erfahren, was so ein bisschen abgeht. Aber es tönt für mich schon auch sehr viel danach, dass sie ziemlich oldschool unterwegs ist, so vom Trainerin da sein. Und ja, ich glaube, jetzt für so ein Heimturnier ist es einfach ganz okay gewesen, dass man jemanden geholt hat, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Oder? Ich glaube, das ist immer bei den erfahrenen Trainern ist das natürlich super, oder? Dass die nicht wegen jeder Schlagzeile gerade nervös werden.
Aber stell dir mal vor, hättest du jetzt eine junge Trainerin gehabt, dann ist das mit dem 1-7 viral und so. Ja, das wäre dann schon je nachdem anders gewesen, ja, das stimmt.
Yes, auf jeden Fall. Und da hat sie natürlich einen arschcoolen Job gemacht und sich da nicht einmal mit den Wimpern zuckt wegen irgendetwas Negativem. Von dem her gesehen, ja, wahrscheinlich ist eine gute Reise gewesen. Jetzt hat sie am Schluss noch ein bisschen tänzelt und so. Und passt doch. Also ich hätte gesagt, jetzt einen Weg frei machen für jemand Neues. Ja, ich weiss nicht. Vielleicht kann man auch beim... nicht mal den Fabio Celestini mal wollen treffen. Dann lassen wir das.
Gut, aber er ist jetzt in Moskau, oder?
Ja. Mhm. Er hat ja letztens ein Q&A gemacht auf seinem Insta-Account, wo er ein paar Fragen beantwortet hat. Und du hast so geschaut, also, okay, ja. Ist gut, Fabio. Da komme ich immer noch nicht raus, wenn du den Wechsel gemacht hast.
Hat er nicht sogar von der Europa League
gehört? Was glaubt er? Jetzt hat es gesagt, 2005 mal Europa League-Sieger geworden und ein mega Verein mit Tradition und bla bla bla. Ja, aber Bro, ihr dürft nicht einmal in der Europa League spielen und das auch völlig zu Recht, weil dein Arbeitgeber finanziert oder ist finanziert durch eine Regierung, die einen Angriffskrieg macht. So. Ja, egal. Ich schweife ab.
Ja, absolut. Aber nein, ich glaube, Fabio Celestini ist keine Option mehr. Der Johann Tschuru hat sich eigentlich mal beworben als Nazi-Trainer.
Und ist hat er überhaupt Diplom?
Stattdessen Sportkoordinator geworden. Hey, ich glaube, er hat schon irgendwelche Diplome. Ui, das ist halbwissend. Aber er ist ja noch Trainer tatsächlich, aber so Drittliga oder so, ein Frauenteam.
Ich finde das mega cool, so die Rolle, die er hat. Und ich glaube, er ist ja da auch der Buddy von jeder Nazi-Spielerin und er kennt alle im Stadion und geht überall reinlachen und gibt Interviews und haha. Ist ja alles schön und gut. Aber es schmeckt für mich so ein bisschen nach, ja, das ist eigentlich das Ehrenamt, oder? Also macht er, weißt, bringt er irgendwo wirklich fachlich eine Expertise rein? Macht er irgendetwas, wo... Also es ist super, ich feiere seinen Elan und ich glaube, er ist eine mega Figur und alle haben mega Freude an ihm und das finde ich auch geil, aber ja, also ist es etwas, wo einen Lohn gerechtfertigt?
Das kann ich fast zu wenig hineinschauen. Ich habe mich auch schon gefragt, vor allem er trainiert ja mega oft mit. Und also gedacht, okay, wieso?
Das darf mich nach Freizeitbeschäftigung.
aber ich glaube, in dieser Rolle, das ist vielleicht gar nicht schlecht, aber wenn jetzt er zum Trainer würde werden, ich glaube, das wäre schon, das wäre ein bisschen strange, habe ich das Gefühl. Ich glaube schon, dass es jemand anders dann sollte werden und auch wird. Aber ja, nein, es gibt zum Teil, also ich bin jetzt...
Also nach diesen Euro wird es gibt es wahrscheinlich 200'000 neue Frauenfußball-Experte in der Schweiz, wird irgendeiner wird sich schon für das Traineramt begeistern können.
Absolut, ja, natürlich. Also ich kann mir auch vorstellen, ich meine, es war ja vorher schon nicht unattraktiv gewesen. Ich meine, wenn Celestino und Tschuru sich melden,
gut, natürlich im Hinblick auf die Euro, oder? Also.
Nein, Celestino war vorher.
Aber hat er dort nicht schon gewusst, dass es...
Die Schweiz hat sich schon kandidiert, aber sie haben sie noch nicht gehabt. Also das... Nein, er hat es im Fall nicht. Dort war es ja im Hinblick auf die WM. Mhm. Also sie sind schon für die WM qualifiziert, muss man sagen. Die haben es ja noch vorher geschafft gehabt, nachher hat Inka Grings übernommen. Und in dieser Entscheidung hat er sich beworben gehabt, dann hat sich für Inka Grings entschieden. Und ich meine, also klar, WM wär sicher nicht unattraktiv gewesen und so, auch für ihn nicht, aber eben, ich glaube, grundsätzlich ist das Thema nicht unattraktiv. Und ich glaube, gleichzeitig, wenn du sagst, Pia Sundhage, weißt, du musst jetzt überlegen, wie geht es weiter. Es geht jetzt eben nicht auf der grossen Bühne weiter mit EM-Endrunde im eigenen Land.
Jetzt kommen wieder die Spiele vor 500 Zuschauern.
Ich glaube schon, dass es am Anfang sicher mehr wird sein, wenn es gut spielen, vielleicht auch. Also ich habe das Gefühl, ein Länderspiel, ich hoffe, dort wird schon etwas rumbleiben von der Euphorie. Das glaube ich schon. Aber du hast ja gleich irgendwie ein Länderspiel. Also jetzt im Herbst haben sowieso nur ein Testspiel. Und nachher im Frühling fängt es an mit der WM-Quali. Und die ist ja bei den Frauen im Nations League-Modus. Und dadurch, dass ja die Schweizerinnen in der Nations League abgestiegen sind, haben sie erstens einen schwierigen Weg und zweitens mega unattraktive Gegnerinnen am Anfang. Das heisst, dann ist einfach irgendwie, also die Gruppen sind noch nicht ausgelöst, aber ich sage jetzt einfach etwas, hast gegen Aserbaidschan, Polen und Ungarn oder so. Mhm. Polen ist sogar fast zu gut, vielleicht ist es noch mal ein bisschen schlechter. Und dann...
Die sind auch an der EM gewesen, also so.
Genau, klar. Aber... Ja, die Schweiz war auch der EM. Also es kann schon sein, dass es in der Liga B ist und EM. Aber grundsätzlich hast du wirklich solche Teams. Und das ist dann auch nicht das Gleiche. Und ich glaube, dort ist es vielleicht cool, wenn du jemanden hast, der auch ein bisschen hungrig ist und wirklich etwas will erreichen. Gut, vielleicht hat sie den Hunger noch, vielleicht will sie das unbedingt noch. Aber ich glaube, dort ist es dann wirklich ein bisschen anders. Und ich glaube, dort ist eine junge Trainerin oder ein junger Trainer vielleicht fast cooler.
Ich wollte noch eine Lanze brechen für den Imke Wübenhorst, der mit...
Wäre auch ein Kandidat.
Jetzt habe ich gesehen, ja, das Duo Rinascht und Städtler gegeben. Und dann hat sie noch mit jemandem, Namen weiss ich gar nicht mehr, zusammen im Duo kommentiert. Und
hat sie mit dem Manuel Köng
Ja, das könnte sie. Und ich habe es mega angenehm gefunden, ihr zuzulassen, wie sie Fußball erklärt. Und wie sie vor allem ihm auch Fußball erklärt. Also jetzt nichts gegen den Kommentator, oder? Aber es ist natürlich klar, wenn du eine Trainerbrille aufhast, oder, dann kannst du Situationen nochmal anders erklären. Und vor allem gestern ist mir aufgefallen, als ich den Match von der Deutschen geschaut habe gegen die Spanierinnen, dass es einfach wirklich fachlich sehr, sehr kompetent wirkt. Und sie ist halt wirklich nicht auf die Schnorre gefallen. Also sie kann sehr, sehr runde Sätze formulieren.
Also sie hat ja den bekannten Satz gesagt, weißt du, ne?
Ah, dort, was ist es? IB.
Nein, nein, es war noch früher. Gewesen,
aha, dass sie die Männer nach Schwanzlänge aufstellt, wo sie noch. Irgendwas ist sie Trainerin in der Regionalliga oder so. Bei den Männern, ja. Stark. Ja, sie hat ja in der Schweiz 1-2 legendäre Intros geboten, oder?
Ja, ja, ja. Ja,
dort eine ist nach dem Göpp-Niederlage im Finale oder so, hat sie recht granted. Das ist noch recht viral gegangen.
Genau, ich habe nachher sogar mit ihr zu dem Thema noch ein Interview geführt. Also
sie ist ja Meisterin geworden mit IB. Ich finde die gut. Also wieso nicht mal bei der nachklopfen?
Ja, es wäre so die logische Wahl. Wie es damals Dinka Gring 6 war, muss man sagen. Das war ein eine ähnliche Ausgangslage dort. Mhm. Aber ja, wäre ja.
Wär es ist noch ein charismatischer wie Dinka Grings.
Ja.
Von aus, also.
Ja, ja. Ich glaube, es ist weniger hart. Es ist noch ein bisschen empathischer, vielleicht. Mm. Dinka Grings ist schon sehr.
Die ist immer hässig.
Ja, ja, vielleicht ein bisschen.
Hey, ich wollte eine Diskussion mit dir anstoßen, aber ich habe ziemlich genervt hätte, auch in Social Media natürlich wieder in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie fest du das auch mitkommst, aber es gibt eine mega Diskussion darum, eben, wie nachhaltig ist der Hype jetzt, ist der Hype vor allem künstlich aufgepusht von den Medien.
Ah, böse Medien.
Böse Medien.
Wir zwingen alle
Frauen auf Fußball auf. Das ist unfassbar. Ah. Und nach dem Turnier werden all die Haters auf Zahlen in der Super League verweisen und sagen, Xander, da geht immer noch niemand schauen. Und es war alles nur künstlich. Mhm. Also mich nervt es einfach brutal, weil ich muss sagen, so, weißt, es ist einfach auch brutal so zusammengereimt, wie es einem gerade ins Narrativ hineinpasst. Also, ja, weil, ich meine, die Zahlen, die du ja jetzt hast in der Schweiz, an diesem Turnier, die kommen ja nicht komplett aus dem Nichts. Wenn man die Zahlen anschaut, von den letzten Euro, in England oder auch von der WM in Australien und Neuseeland, so, also, die Stadien sind ja immer schon annähernd oder ganz voll gewesen in diesen Turnieren. Vor allem auch im Fortlauf von einem Turnier drin, wo dann die Bevölkerung rundherum auch so richtig im Stimmung war und so. Oder? Also, das Geile ist ja, dass die Leute, die eh grundsätzlich momentan gegen den Trend oder den Hype von der Frauen sind, oder? Die sagen dann immer so, ja, aber in der Liga hat es ja gar keine Fans und jetzt kommen sie plötzlich alle, das ist ja nur wegen der Medien, aber das stimmt ja gar nicht, der Vergleich hinkt ja, eigentlich muss man ja den Vergleich mit anderen Turnierformen machen und dort erkennst du ja, dass es ja eigentlich ein organisches Wachstum ist, wenn man so will.
Ja, und es ist ja bei Männerfußball genau das Gleiche, also alle, wenn es mit dieser Diskussion kommen, also ein Schweizer Nazi-Spiel bei einem Männer-WM oder EM, schauen die dann plötzlich auch wieder irgendwie 1,5 Millionen auf SRF oder so. Oder nicht ganz 1,5, aber 1,2 oder whatever. Ich glaube, letztes Jahr das EM-Viertelfinale war das meiste geschaut. Und dieses Jahr jetzt das EM-Viertelfinale der Schweizerinnen sind auch fast nahezu 1 Million. Und
das Viertelfinale von der Frauen Deutschland, Frankreich, haben in Deutschland 10 Millionen Menschen geschaut. Das ist schon insane.
Mhm. Ja, und eben, in der Schweiz war es etwa fast 1 Million. Und ich finde, das ist eigentlich. Ja, gut, da sind wir eigentlich genau im gleichen Verhältnis. Oder? Deutschland hat zehnmal mehr Einwanderer. Gut, aber eben, ich meine, dort hast du ja dann auch Leute, die obviously nicht Clubfußball schauen, aber nachher ein Turnier schauen. Das entdeckst du dann immer, wenn plötzlich der Nachbar dir erzählt, hey, weißt du eigentlich, wer, ich weiß doch auch nicht, irgendein Spieler ist, wo du bist, so, ja, hey, der spielt ja seit 3 Jahren immer in der Champions League, und den sehe ich ja immer. Aber plötzlich dort in der Nazi einen Durchbruch hat oder irgendwas. Aber dann sind ja plötzlich auch die Leute interessiert, die du ja eigentlich gar nicht, wo sich sonst jetzt nicht unbedingt mit Männerfußball beschäftigen. Das ist in diesem Fall sicher auch so. Ich glaube, in diesem Fall ist es sicher noch ein bisschen die gesellschaftliche Komponente. Ich glaube schon, dass es viele Leute jetzt im Stadion auch gehabt hat, die einfach grundsätzlich sagen, hey, Frauensport ist cool und Frauen sind auch cool. Und man will das fördern, was ja auch völlig gut und recht ist, oder? Wo jetzt nicht unbedingt Fußballfans per se sind und wo dann auch vielleicht nicht ganz sicher sind, wie sind jetzt genau die Fußballregeln und welche Spielerin spielt jetzt da genau? Also ich glaube, solche Leute hatten sicher auch im Stadion gehabt. Aber ich glaube, insgesamt ist das nicht definitiv nicht künstlich gehypt oder so, sondern das würdest du beim Männerturnier auch sagen, ja, da schauen jetzt plötzlich Leute, die sonst nicht schauen, plötzlich der Nachbar, der sich sonst gar nicht für Fußball interessiert. Das ist halt grundsätzlich, wenn es so ein Event ist, da gibt es Leute, die einfach das auch darum spannend findet. Und ich glaube, insgesamt ist es ja schon so, dass es definitiv so ist, dass es Interesse geweckt hat. Und ich glaube, je länger das Turnier gegangen ist, desto eher jetzt ist das Interesse auch gestiegen, was zeigt, dass die Leute vielleicht das erste Mal überhaupt mit Frauenfußball in Berührung gekommen sind. Aber es zeigt auch, dass sie dann noch eine, also das, was sie gesehen haben, offenbar cool gefunden haben. Sonst würden sie es ja nicht wieder konsumieren wollen. Sonst vielleicht kommst du mal eins mit über und sagst, ah, nein, das ist nichts. Aber nein, sie haben es gesehen und haben gemerkt, ah, wie geil das ist. Und haben darum auch wirklich die Euphorie ausgelöst. Und ich glaube, das nachher mit der Super League wieder können, vergleichen, der Vergleich hinkt ja sowieso. Erstens ist sportlich nicht auf dem gleichen Niveau. Also die Schweizer Spielerinnen, also die Spieler, also Schweizer Nazi-Spielerinnen, die jetzt an der EM dabei sind und nachher auch in der Super League spielen, das ist, glaube ich, genau Kumbasa. Und alle anderen, die in dieser Saison noch in der Super League gespielt haben, wechseln jetzt ins Ausland. Also das Niveau ist definitiv nicht das gleiche. Und zum anderen ist halt auch der ganze Eventcharakter und alles drumherum nicht mehr um. Das macht halt schon so viel aus. Wenn du, ja, wenn der FC Aarau spielt Frauen-Superliga irgendwie im Schachen wegen einem Platz. GC spielt Frauen-Superliga irgendwie im Niederhasen, im Campus. FCC hat fast noch das Beste im Herrenschürli, aber ist ja dann doch auch nicht gerade ein ausverkauftes, ich weiss nicht, Jockeli oder so. Also es ist ja schon, das so eins zu eins vergleichen, finde ich ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ganz künstlich ist der Hype einfach nicht, weil die Leute schauen es ja, die Leute verfolgen es, und das sehen wir zum Beispiel auch bei uns, unseren Klickzahlen auf unseren Artikeln, die werden gut gelesen. Es ist nicht so, dass man das macht, einfach um etwas künstlich zu hypen, sondern die Leute interessiert es.
Ja, und also, Sichtbarkeit fördert ja auch immer Interessen. Also, das ist ja, das geht ja eh immer Hand in Hand. Und eben etwas, wo ich finde, hast du ganz entscheidend angesprochen, ist so, auch ein Turnier, das habe ich bei mir selber auch gemerkt, ein Turnier mitverfolgen, das ist ja, das macht ja etwas mit einem. Also, du fährst dann irgendwie an und brauchst vielleicht ein bisschen Anlaufzeit und dann gehst du vielleicht mal ein Match schauen und dann, ah, heute Abend ist ja wieder ein Match und dann schaltest du den Fernseher ein und dann gehst du an das Public Viewing. Und dann kommen dann so gesellschaftliche Erlebnisse dazu, wo dann wie für dich persönlich an einem Turnier eine ganz eine spezielle Note geben, wo man sich dann auch Jahre später immer noch daran erinnert, ah, das ist der Sommer, wo ich auch das und das mit meinen Kollegen oder Kolleginnen erlebt habe. Und das fließt ja auch alles in so ein Turnier drin rein und sorgt dann auch automatisch dafür, dass die Leute dann auch ja, vielleicht hängen bleiben, auch andere Spiele schauen, sich plötzlich immer mehr anfangen, darüber interessieren oder sich auch drin steigert in die Sache. Das passiert bei mir bei jedem Turnier. Darum liebe ich eigentlich auch Euros. Ja, Euros oder Weltmeisterschaften. Obwohl ich eigentlich jetzt zum Beispiel, also ich bin selber als Fan, mir irgendwie so, also ich habe null patriotische Ansätze in mir. So, mir bedeutet es eigentlich nichts, wenn jemand mit dem Schweizer Liebli über den Rasen säckelt. Ich finde jetzt halt einfach, weil ich kenne jetzt halt dort die Spieler und darum unterstütze ich jetzt das Team und ich habe Freude, wenn Euphorie herrscht und wenn alle rund um mich herum auch Freude haben. So. Darum unterstütze ich dann natürlich die oder das Heimteam so. Aber mir, also ich habe viel mehr, oder ich habe viel mehr einfach Freude an der grundsätzlichen Fußballbegeisterung, wo darüber ausgelöst wird. Und ja, eben darum, ich lieb einfach die Dynamiken, die so ein Turnier auslöst.
Ja, und eben, du hast ja auch noch angesprochen, wie es so ein bisschen der letzte Frauenturnier war. Und ich war ja an der EM22 in England und an der WM23 in Neuseeland und Australien vor Ort. Und für mich ist es so, ja, logisch ist es so. Das war dort auch so. In England war es genau die gleiche Euphorie gewesen, vor 3 Jahren. Die haben natürlich noch das Glück gehabt, dass sie dann selber auch noch das beste Team vom Turnier hatten und dann sehr verdient Europameisterinnen geworden sind. Aber die haben natürlich auch eine riesen Euphorie dort rund um das Turnier gehabt. Das hast du extrem gespürt. Und auch, also, Neuseeland würde ich sagen, ist vielleicht alles noch ein bisschen bescheidener gewesen, aber auch dort ist, Auckland ist einfach Schweiz-Spanien. Ich weiß gar nicht, von 50'000 Zuschauern oder so. Also, weißt, wirklich viele Leute. Und ich meine, Schweiz und Spanien sind nicht so viele Fans von diesen zwei Ländern, weil es doch eine weite Reise war. Und nachher vor allem zu Australien, also die Euphorie, die die hatten, dort, das war insane. Also die sind wirklich einfach, die sind durchgetragen vor Freude in diesem Halbfinale. Also es ist wirklich, die Schweizer Fans haben jetzt eine sehr gute Stimmung gemacht, aber auch das, wo die Australierinnen und Australier im WM-Halbfinale gegen England zelebriert haben, das war wirklich nochmal ein Next Level gewesen. Und dort hast du wirklich gemerkt, ich meine, die sind immer Fußballfans in diesem Land. Die sind wirklich einfach, die sind gepackt worden von dieser ganzen, also von Sportfans sind, aber Fußball spielen ja nicht Sportart Nummer 1. Sie sind einfach gepackt worden davon und scheißegal, ob es Frauen oder Männer machen, wir supporten es und dann wirklich alle wählen das Spiel. Also mich hat dort an diesem Tag, bin ich noch ein Tor schneiden und dann hat mein Coiffeur gefunden, hey, kannst du mir noch irgendwie ein Billett organisieren, wo du unbedingt gehen, unbedingt. Ich so, hey, ich bin Journalist, ich kann einfach so eine Akkreditierung, aber ich habe kein Billett. Also ich kann dich nicht reinbringen, es geht irgendwie nicht. Ja, aber dort hast du wirklich, also dort hast du auch gemerkt, hey, es ist wirklich voll in der Bevölkerung angekommen. Und ich finde, so ist es jetzt halt hier auch gewesen.
Begeisterung ist halt, also so eine Begeisterung ist halt hure ansteckend. Da müssen wir einfach ehrlich sein, oder? Also
und dann hilft es noch, wenn das Heimteam so gut spielt, ja, oder? Aber das ist jetzt bei all diesen drei, aber zum Sagen, was Neuseeland ist wahrscheinlich am wenigsten gewesen. Das Heimteam ist nicht so gut gewesen und so. Und dann wirklich, ja, also die haben ja wirklich einen riesigen Fußball gespielt. Also das absolute Leckerbeste war das letzte Gruppenspiel Schweiz-Neuseeland 0-0 und es ist wirklich, oh, ja, aber das Schaden war voll, muss man sagen. Also ein bisschen Stimmung jetzt gehabt. Und nachher eben, wenn das Heimteam so supportet, wie wir dort, so liefern, wie dann eben Australien, wo ins Halbfinale gekommen ist, wie England, wo der Titel geholt hat, oder die Schweiz, wo ins Viertelfinale gekommen ist, ist ja für jedes Land so ein anderes Ding, das wahrscheinlich als Erfolg kannst werden. Bei England im Viertelfinale raus wäre es eine riesige Enttäuschung gewesen, oder? Aber, ja, ich glaube, das hilft dir natürlich noch, um das auch noch anzukurbeln. Oder? Mhm. Und ich glaube, jetzt in der Schweiz ist es schon richtig so angekommen. Ich glaube, es ist halt schon noch mal etwas anderes, wenn das Turnier im eigenen Land ist. Und jetzt, ja, keine Ahnung, in 2 Jahren hast du dann wieder die WM in Brasilien. Ich hoffe, mit der Schweiz, vielleicht auch ohne Schweiz. Und dann ist es dann noch mal anders, um zu schauen, okay, interessiert sich jetzt noch irgendjemand für das Turnier, ist dann wahrscheinlich schon, ist schon die Frage, oder?
Ja, weil die Anspielzeiten dann natürlich auch noch ein bisschen kompliziert sind. Und ja, man muss auch jetzt sagen, also der Hype war mega cool von diesem Turnier, habe ich gefunden. Ich habe aber auch das Gefühl, ganz viele Restaurants oder Bars haben es komplett verpasst. Public Viewing, irgendetwas. Also gerade jetzt hier im Aargau, ja, finde ich, ist es brutal. Also wirklich eine riesen verpasste Chance. Und jetzt all die das Gefühl haben, ja, nein, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gelaufen. Das ist absoluter Bullshit. Meine Kollegen von mir brauchen ein Bier in Windisch und die haben so einen kleinen Biergarten dort. Und die haben das Schweizer Spiel Amix Live übertragen in dem Biergarten. Und ey, das ist jedes Mal, also vor allem dann jetzt beim letzten Spiel gegen Spanien, ist komplett überfüllt gewesen, der ganze Garten. Also allein schon das, also, ich glaube, die Leute haben wirklich so fast nach Möglichkeiten gesucht, wo sie hergehen können. Und es hat einfach nicht so viel gegeben. Ich bin auch letztes Mal am Abend durch Baden durchgelaufen, bis man mal irgendwo einfach etwas gefunden hat, wo du hast können herhocken und Match schauen. Hast also doch eher länger müssen suchen. Und da habe ich das Gefühl, es braucht schon auch noch ein bisschen, da muss man schon ehrlich sein. Der Hype ist grossartig jetzt bei dem Turnier, aber ich glaube eben vor allem bei den Hosting-Cities Bern, Basel, ist, also so wie ich gehört habe, ist stimmungstechnisch sicher nicht schlecht gewesen. Luzern, weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt nie vor Ort.
Mal
so,
ist aber, ja, okay. Also vor allem das Spiel dort, also es hat auch immer nur Marsch gegeben und so, also dort ist schon, ist ziemlich mega gut gewesen. Sie hatten auch ein bisschen Glück gehabt, es sind nicht die grossen Mannschaften gekommen, aber es sind solche gekommen, die Fans hatten. Schweden hat die gespielt, Holland hat die gespielt, Wales hat die gespielt, die haben alle recht Fanmasse mitgebracht. Ja, ich glaube auch, dass es, also ich glaube, wahrscheinlich viele Leute haben es auch noch ein bisschen unterschätzt, jetzt eben gerade so Restaurant betrieben und so. Ja, also die sehr passendes Ding zu deiner Ausführung.
Nein,
zu deiner, ja, egal. Ich kann eigentlich sagen, Beobachtung. Jetzt habe ich es gefunden. Ein passendes Ding zu deiner Beobachtung ist, wir sind in Genf gewesen, da hat es ja so einen kleinen Fanmarsch gegeben. Also wirklich eine Viertelstunde. Also ich weiß nicht, wieso der Fanmarsch so kurz gemacht hat. Ich muss sagen, sie hatten länger, weil sie auch langsam gelaufen sind, Schweizer Fans. Aber ja. Und dann sind wir vor dem Fanmarsch rundherum dort, wo sie sich besammelt hat. Und dann haben sie so eine kleine Fanzone gemacht. Das war nicht die richtige Fanzone, es war glaube irgendwo in der Stadt in Genf. Sondern es war so ein, ja, es war eigentlich der Fan-Meeting-Point, wo es aber dann ein bisschen Stand hatte und so. Du konntest essen haben, du konntest trinken und so. Und wir haben dann gesagt, hey, es wäre doch jetzt eigentlich noch geil, vor dem Match noch irgendwo gut zu Nacht essen, bevor wir dann am Match arbeiten müssen und so. Und dann haben wir das Restaurant in dem rund um das Plätzchen gehen und die sind alle zu gewesen. Es sind irgendwie 3 Restis. sind alle zu gewesen. Es hat überall geheißen, ja, die Küche geht erst ab 6 Uhr oder so. Und es war vielleicht 5 Uhr gewesen. Und dann war es wirklich so, ja, okay, nachher sind wir dann wirklich irgendwie so einer Pizzeria-Kette gelandet, wo es dort in der Nähe hatte, wo alle auch kennen, eine grosse Pizzeria von deren in Rappi. Und ich glaube, sie sponsern damals gewisse Fußballligen.
Keine Ahnung, wer du meinst.
Nein, und dann sind wir wirklich eingegessen, weil es wirklich einfach die Restaurants rundherum, wo bei diesem Fan-Meeting, und für das haben wir schon mal so laufen, dass wir bei diesem Restaurant waren, bei diesem Fan-Meeting-Point, haben einfach die Restaurants zu gehabt. Effektiv zu. Weil sie nicht gecheckt haben.
Das ist eigentlich fast schon peinlich.
Ja, weil sie einfach, aber sie haben einfach die normalen Öffnungszeiten gehabt. Sie haben wie nicht gecheckt, aha, wir haben im Fall einen Euro bei uns und wir haben und einen Fan-Treff genau vor der Nase.
Manchmal hast du ja so die UEFA Public Viewings, oder? Wo ja dann nur den UEFA ihren Scheiß konsumieren kannst. Aber das sind ja nicht mal solche Public Viewings. Das sind Public Viewings, wo du einfach deinen eigenen Scheiß anbringen und also klar, ist vielleicht nicht die feine englische Art, so, aber hättest du können, habe ich auch eigentlich so gemacht, so ehrlich bin ich, würdest du halt irgendeinen Coop nebenan ein Bier holen, oder? Mhm. Also eben, das wäre ein absoluter Gewinn gewesen für all die Beizer und so. Ja, kommen zu uns, holen Snacks, wir geben zu euch auf die Straße raus, gehen den Match nebenan
und schauen. Also, ich meine, wir haben dort wirklich ein Restaurant gehabt, wirklich gerade neben dem Fan-Meeting-Point, wo wir zuerst rein wollen, und die sind noch irgendwie am Butzen, sind das Licht gehabt, haben wir so reingeschaut, so, ja, okay, sie sind schon so halb rum, und da ist irgendwo gestanden, ja, sie machen auf, ich weiss nicht mehr, ist es echt 6 oder so, oder noch halb 7 oder so, so etwas, haben sie dann auf das Restaurant auf, da, und dann schaust du so rüber, und ich sehe einfach 10 Meter nebendran, ist etwa, ich sage jetzt 50 Schweizer Fans am Boden hocken und ein Bier trinken, und dann denkst du so, hey, ihr Idioten, macht doch das einfach das Restaurant auf. Die sind sogar eine Terrasse gehabt. Machen euch eine Terrasse auf und geben dann ein Bier raus. Und vielleicht könnt ihr auch noch irgendeine Pizza oder was ihr sonst verkauft, denen noch antreiben. Also, aber bei solchen Sachen hast du gemerkt, bei meinem Männerturnier würde das nicht passieren. Ja. Wirklich nicht.
Absolut.
Bei meinem Männerturnier wäre das allen auf dem Schirm. Und bei ihnen war es wieso, ja, jetzt setzt halt. Wahrscheinlich mache ich jetzt bei meinem Servet-Spiel auch nicht auf. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, es ist schon nicht ganz das Gleiche. Oder?
Nein.
Und das haben sie, glaube ich, nicht so realisiert, wahrscheinlich.
Ja. Definitiv. Übrigens, die Fanmarsch-Geschichte, die du vorher angesprochen hast, das war auch so eine Peinlichkeit in Genf, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil ich glaube, der richtige Fanmarsch, den sie machen, ist von den Behörden nicht erlaubt worden, weil sie keinen Bock haben, um den Aufwand auf sich zu nehmen. Mhm. Also, ja, bei einem Schweizspiel als Host in der Stadt. Super gemacht. Stark. Ja, also, ja.
Aber
einfach zu sagen, es war vieles geil gewesen, also, oder langs. Wie sagt man, long story short, so, es war vieles geil in diesem Turnier, der Hype ist rum, der Hype ist real quasi, aber es hat schon auch noch, ja, also, wenn wir dann das nächste Mal eine haben, haben wir schon noch Luft nach oben, so wie ein Euro.
Ja, das würde ich also auch sagen, ja. Also ich glaube, sie sind in vielen Bereichen auch, ich glaube, die Organisatoren selber auch ein bisschen überrascht gewesen, wie... Eben, zum Beispiel, ich habe vorhin so im Nebensatz angesprochen, es hat recht wenig Medienplätze gehabt, wirklich. Es hat wirklich wenig Medienplätze gehabt. Und ich glaube, sie haben es unterschätzt. Sie haben es wirklich unterschätzt.
Es ist halt auch schwierig, weil
grosses Interesse wird
sein von der Sport Öffentlichkeit. Ja wirklich im Wachstum ist. Der Frauenfußball ist brutal im Wachstum momentan. Und es ist wahrscheinlich einfach effektiv so. Von Turnier zu Turnier wächst die Begeisterung halt an. Und darum ist es ja wie noch schwierig, um zu sagen, ja, der letzte Euro war etwa so und so gewesen und wir orientieren uns an dem. Ja, wahrscheinlich musst du dann halt immer noch sagen, ja, plus 10%.
Ja, und eben, dann vergleichst du plötzlich, okay, an der letzten Euro 2022 ist das Medieninteresse so gross gewesen von den englischen Journalisten, das kannst du nicht mit den Schweizer Journalisten vergleichen. Und bei den Schweizer Journalisten sind irgendwie 5 vor Ort gewesen, das kannst du auch nicht vergleichen mit dem, was dann da los ist. Also es ist halt wirklich, ist sicher so, es ist nicht ganz einfach zum Planen und ich glaube, man hat es zum Teil vielleicht ein bisschen unterschätzt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es mega, mega schön und ich glaube, es ist cool, dass endlich der Frauensport oder der Frauenfußball die Aufmerksamkeit bekommt, wo es selber kommt. Übrigens müssen wir gar nicht von Frauenfußball reden, wir können einfach von Fußball reden, weil es ist einfach beides Fußball. Es sei keine Frauen-Skifahren.
Ja, oder vielleicht fängt man einfach auch von Frauen- und Männerfußball an zu reden.
Von mir aus, ja.
Ja, also ich glaube, das ist eher dann die Lösung, dass man einfach Fußball von den Männern und Fußball von den Frauen einfach die Begriffe so häufiger braucht. So wie beim Skifahren sagst du ja auch die Abfahrt von der Frau und die Abfahrt von der Männer, oder? Also,
absolut, ja.
Also ich glaube, das wäre für mich so logisch, aber ich glaube, das ist noch eine andere Diskussion. Wo ist der Faden?
Bist du noch am Reden oder ist das...
Nein, ich habe irgendwie noch so eine... Erinnerungsrückkehr. Auf jeden Fall nochmal einfach für alle Haterslosser zum Mitschreiben. Ich glaube, jetzt gerade bei all denen, die nach dem Turnier kommen und sagen, ja, Xander da und wo ist das Medieninteresse? Und die wird es geben, die wird es definitiv geben. Die sagen, ja, wo sind ihr jetzt alle, ihr, die dort Begeisterung hatten, wo ist euer Hype? Der Hype wird nachhaltig sein, aber ich glaube, er ist nicht. Die Vereine in der Women's Super League in der Schweiz werden nicht überlaufen am ersten Spieltag der neuen Saison. Aber er wird spürbar sein im Nachwuchs. Wenn du bei den Vereinen gehst, nachfragen in ein, zwei Monaten, bin ich zu 100% überzeugt, es werden sich ganz viele Mädchen angemeldet haben, neu bei den Schutti-Vereinen.
Ja, und eben, vielleicht wäre es nicht gerade überlaufen, wenn es jetzt Zuschauerzahlen angeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann 10 mehr sind, 15 mehr. Aber du kannst nicht erwarten, dass es dann plötzlich 30'000 sind, wenn Basel-Frauen gegen die FCZ-Frauen spielen.
Ja, das ist das Gleiche, also, wie ein Schweizer Nazi gut dann am... Also, sind ja wahrscheinlich auch nicht mehr Fans in der vergangenen Super League-Saison gewesen, weil die Schweiz an der Euro gegen England mega guten, starken Auftritt hatte im Viertelfinale.
Nein, logisch
nicht. Da wird sich null ausgewirkt. Danach,
das wird sich garantiert ausgewirkt. Und ich glaube, du kannst auch, wenn du beim Männerfußball vergleichst, kannst wie zurückgehen in die Geschichte. Ich weiss nicht, welches erste grosse Turnier war, das mega einen Hype ausgelöst hat. Das war wahrscheinlich auch vor unserer Zeit gewesen. Aber ja, wow, vielleicht sind es von der Schweiz aus ist irgendwie die WM 1994 oder so. Und dann kannst du vielleicht schauen, das Jahr drauf, sind dann wirklich mehr gekommen, vielleicht bei ihm, vielleicht sind zwei, drei Fans mehr gekommen. Aber 1995 hat man jetzt auch nicht die krassen Zuschauerzahlen gekommen, wenn man es jetzt zum Beispiel in der Männer-Superliga hat, oder? Also ich glaube, dort ein kleines Wachstum gibt es dann vielleicht, so ein bisschen langfristig gesehen, aber auch nur schon, wenn du sagst, ja, Mädchen fangen von shooten. Dann sind das auch potenziell, entweder sind es potenziell spätere Spielerinnen oder potenziell Fans. Also es ist ja oft so, dass du irgendwie selber einen Background hast in dem Sport, drin, wo du dann nachher gehst schauen. Und das kann sich dann langfristig auswirken, aber halt nicht so, dass jetzt plötzlich gerade alle Fans sind. Aber vielleicht auch noch als kleinen Appell, hey, geht doch auch mal Frauenfußball schauen. Auch, also ich finde vor allem die, die uns da zulassen, wir haben ja ein paar, die uns zulassen, die so ein bisschen wirklich Fans sind von einem Club. Hey, schaut die Frauen als Teil von eurem Club an und nicht einfach nur, ja, ich bin FC Luzern-Fan und ich schaue dann aber nur Männer. Und wenn sie ein Doppelspiel machen, wie sie es gemacht haben, nämlich im Playoff-Viertelfinale, dann gehe ich nach einem Männerspiel. Was ich mega, mega schade gefunden habe, dass dort nur noch etwa 1000 Blumen sind, Luzern. Also, das habe ich wirklich enttäuschend gefunden. Die Fans, muss man sagen, haben das schon gut angebracht. Ich glaube, zweimal über 10'000 Zuschauer gehabt. In dieser Saison. Aber ich glaube, solche Sachen, dass man es dann halt auch wirklich supportet und sagt, hey, jetzt habt ihr vorhin auch allein auf Pilgrim zugejubelt, jetzt könnt ihr auch euren Spielerinnen von eurem lokalen Club zujubeln und denen einfach den Support geben. Auch als Zeichen, auch all die, die sagen, ja, ich bin jetzt auch so ein bisschen zum Supporten, bin ich jetzt mal Stadion oder habe da das Ganze befolgt. Ja, dann macht das unbedingt dort, wo es noch viel wichtiger ist als bei den Nationen. Das ist bei den Clubs. Weil die sind die, die schlussendlich die Spielerinnen können ausbilden, oder? Die, die in der Nazi spielen, die sind die meisten Profis, spielen aber wahrscheinlich im Ausland. Ja. Aber die es wirklich noch mal ein bisschen nötiger haben, sind die in der Super League.
Ich kann mir nur unterschreiben, was du da gesagt hast. Geredet wie ein Löwe.
Geredet wie ein Löwe. Wie eine Löwin.
Löwin.
Lionesses.
Sag mal eigentlich Löwin. Also ich weiss, dass es das Wort gibt, aber ist es nicht ein weiblicher Löwe? Ich glaube,
das mal googelt. Nein, sicherlich als Löwin.
Okay.
Aber ja, aber weiblich bin ich wegen dem trotzdem nicht. Aber ja. Ich habe es gefunden, Free Lions,
okay.
Lionesses, keine Ahnung.
Ja.
Okay, haben wir noch etwas? Willst du noch etwas Superliga, also die Männer-Superliga reden?
Nein. Das wird den Rahmen da heute sprengen. Ich glaube, wir müssen unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, die jetzt scharf sind auf die ganz grosse Superliga-Analyse. Ich glaube, es gibt ein paar Konkurrenz-Podcasts, die könnt ihr reinhören. Wir würden wahrscheinlich eher noch das Gleiche sagen wie die, oder?
Ja, und also ich muss sagen, ich bin glaub, noch nie in meinem Leben
noch nicht bereit beim Start.
Ja, so wenig bereit wie jetzt bin ich sicher noch gar nicht.
Ich auch nicht.
Ich bin null informiert. Also ich bin wirklich null informiert über die Superliga im Moment.
Also Shakir ist noch bei Basel.
Das habe ich nicht mitbekommen. Shakir hat, glaube ich, auch noch einen Ethik-Vortrag gehalten heute.
Ah ja?
Ja, ja. Hat irgendeine Auszeichnung bekommen für keine Ahnung genau. Aber ja, wäre sicher ein spannender Vortrag gewesen. Das wäre der Challenge Akir über Ethik gehören.
Sie werden schon wieder Trikot-Rankings haben von uns und so. Bleiben entspannt. Basel hat das Schönste. So, jetzt haben wir meinen Teig. Ich glaube, also Lugano habe ich im hässlich, also nicht hässlich, aber es ist am langweiligsten.
Lugano finde ich okay.
Und Basel habe ich am schönsten.
Nein, Lugano bin ich nicht bei dir, aber ich weiss, du bist Lugano immer auf der letzten Platz. Ja. Ich finde Lugano war recht schön.
So wie ich sie sportlich aufs Eis tippt habe, so tue ich sie einfach zuverlässig immer auf der letzten Platz.
Ja, nein, ich find Lugano eigentlich easy. Also vor allem das Auswärtsliebe, also das, was mehr weiss ist, finde ich noch recht nice.
Ja.
Nicht gerade das Nummer 1, aber ist okay. Was ist grusig? Ich glaube im Fall Winterthur und Thun sind beide ein langweilig.
Sind auch ja, die sind viel langweilig. Ich finde auch, St. Gallen ist langweilig.
St. Gallen finde ich mega enttäuschend, weil ich das letzte Jahr mega, mega geil gefunden habe. Jetzt ist es so ein bisschen, naja. Und ja, ich muss leider mitgehen, Basel hat wirklich das Schönste.
Aber ich finde eben, also, ich finde eben das Auswärts am geilsten eigentlich von Basel, das Violette. Ich finde, das ist Bombe. Das ist ein Knüller.
Ja, ich muss sagen, es hat viele enttäuschende Liebe oder so ein bisschen. Ich meine,
IB
ist einfach geil.
Ja, IB ist halt. Ja, das ist ja okay. Das ist so. Alle die Fußball-Traditionalisten sind völlig einverstanden, wenn du so eins droppst.
Ja, und so Luzern hat etwas probiert. Denen kann man nicht vorwerfen, dass sie langweilig sind.
Hast du Auswärtsliebe lieber vorher auch gesehen?
Das ist geil, das ist das, was Milan Farbe hat.
Das ist wie das Heimlied von Xamax. Ich finde es auch easy, aber ich finde es einfach lustig, so ein Gedankenspiel, so, wenn sie auswärts spielen gegen Neuchâtel.
Ich finde es noch geil, da sieht man vielleicht so ein bisschen, an welchem Fußball wir uns orientieren. Ich denke an Milan und du an Xamax.
Ja, das stimmt, okay. Aber ich find eben nicht, oder vielleicht habe ich es Milan-Liebli nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich finde, es ist so vom Farbton her ist es eben doch eher näher bei dem von Xamax wie das, was Milan gerade zum Maske hat. Aber item ist jetzt gleich.
Hat es jeder Giden noch mit dem zu tun?
Das ist so. Item ist so ein Wort, ist das einzige Wort aus dem Berndeutschen, was sich bei mir einfach aus unbekannten Gründen in den Wortschatz eingeschlichen hat. Und ich habe keine Ahnung warum. Und ich hätte es auch gerne wieder draussen. Also, wenn mir irgendjemand helfen kann. Sagen wir Bescheid.
Eigentlich ist das schon geil, Item. Aber ich habe das noch nie gebraucht, aktiv.
Oh shit, ich habe das ab und zu mal bei einem Artikel verwendet und jetzt Item. Ist es einfach in meinem Kopf drin.
Ach, aber das ist aber noch geil. In einem Text stelle ich mir
einfach
das
so Item, Punkt. Und dann weiterschreiben.
Habe ich definitiv noch nie gemacht. Scheiß von diesen Wörtern, die so nie in meinen Text geschafft hat.
Ja, also, dann pack es mal rein.
Ach, das
nein, mach es eben nicht, sonst hätte es bei dir auch eingebrennt.
Bei mir im Finale ist es irgendwo.
Also.
Die, die es finden, schreiben wir. Und jetzt muss ich es mir schreiben.
Die Joy-Kampfhörerinnen und Hörer wissen jetzt Bescheid. Ihr könnt suchen, wie bei «Wo ist Walter?».
Item. So. Okay, gut.
Also.
Ja, dann hätten wir es, oder? Wir haben jetzt einfach über alles geredet, aber es ist schon gut, glaube ich, oder?
Ja, wir kommen die nächste Folge. Wenn wir dann kommen, können wir mit ein bisschen mehr Takes zum Schweizer Fußball, dann haben wir auch schon ein bisschen etwas gesehen wahrscheinlich. Ich bin am Wochenende schon wieder im Stadion. Du dann vielleicht übernächste Woche oder so. Ja, ich glaube, wir haben schon ein, zwei Mal angesprochen. Eben, ich weiss, viele Hörerinnen und Hörer sind ein bisschen unterdurch momentan mit unserem Podcast, weil wir nicht mehr ganz so regelmäßig kommen. Das bleibt vorerst auch so, hat berufliche Hintergründe. Es ist ein bisschen schwieriger geworden, oder es wird jetzt ein bisschen schwieriger für uns zwei, um wöchentlich aufzunehmen. Das können wir einfach auch nicht mehr garantieren. Wir probieren, einen super 2-Wochen-Rhythmus hinzubekommen. Ja. Ist jetzt halt leider so, jetzt haben wir 4-5 Jahre lang sehr zuverlässig abgeliefert, aber irgendein ist, müssen vielleicht auch mal noch andere Sachen priorisiert werden. Das ist jetzt bei uns aktuell so der Fall. Kann sich auch irgendwann wieder ändern. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und lasst es gleich trainieren, wenn wir einmal wieder mit neuem Stoff kommen.
Ja, immerhin sind wir immer recht überraschend wieder da. Also, wenn ihr uns abonniert...
Ja, wir setzen jetzt auf den Überraschungseffekt.
Muss man das einfach sagen. Sie sollen uns abonnieren, dass sie sehen, wenn wir eine neue Folge kommt und so.
Wichtig,
und das hilft uns, glaube ich, auch wichtig. Für den Algorithmus und so. Sagt man, ich weiß es nicht.
Mm.
Wenn wir genau auch nicht wissen, ob es wirklich hilft, wenn wir gleichzeitig rauskommen, wenn wir die letzte Folge gedroppt haben, das weiß auch niemand so genau. Aber angeblich, darum folgt uns unbedingt und liket uns und alles drum und dran. Genau. Wenn wir es einfach so nach 5 Jahren wieder mal gesagt haben.
Ja, genau. Ja, wir haben ja so einen
kleinen Insta-Kanal, wo man dann noch drei folgen
kann. Genau. Ja. Wie heisst er?
Dort sieht man auch, wenn man mit einer neuen Folge kommt. Zweikampf Online Magazin.
Sehr schön.
Mhm. Sind wir durch für heute?
Ja, ich würde sagen, wir sind definitiv durch für heute.
Macht's gut, schöne Woche zusammen und einen tollen Freifinal.
Tschüss.